Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Verheißung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Der Bund. Und es soll eine Einführung in diesen Bund geben. Ganz am Anfang, es ist nicht der erste Bund, aber es war ein Bund, in dem Gott mit den Menschen trat. Und diesen Bund haben wir gelesen und ich lese noch einmal im ersten Buch Mose von Kapitel 2 ab Vers 16 und 17. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Nun, dieser Bund, haben wir gesehen, zeigt, dass es keine Alternative zu Gott gibt. Die Menschen, wenn sie das lesen, sagen sie, ja, Gott hat doch dem Menschen eine Möglichkeit gegeben, von ihm abzufallen. Nein, ganz das Gegenteil. Er sagte ihnen, wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Leider haben Adam und Eva diesen Bund gebrochen und damit sind sie von Gott abgefallen. Und hätte Gott nicht einen Weg zurückgemacht, dann wären wir heute nicht da. Aber er hat einen Weg zurückgemacht und er hat ein Ziel an das Wegsende gesetzt, nämlich die Wiedervereinigung mit Gott. Das ist die Verheißung. Aus der Trennung von Gott kommen wir zur Wiedervereinigung mit Gott. Wir kommen in die Ruhe, gehen wir ein, in das ewige Leben, in eine neue Heimat, frei von jeglicher Ungerechtigkeit, keine Krankheit, kein Leid mehr und vor allen Dingen, keiner wird den Nächsten belehren. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wie können wir diese Verheißung erlangen? Es ist allein durch den Glauben. Die Verheißung. Seitdem Adam gefallen ist, hat Gott den Weg zurück mit Verheißungen oder Bündnissen gespickt. Er hat ihn vorgegeben mit seinen Verheißungen und uns erhalten bis heute. Und heute stehen wir kurz davor, dass die Verheißung, der Bund, der Wiedervereinigung mit Gott stattfindet. Was für ein Vorrecht haben wir zu leben in diesen Tagen. Es sind nicht die besten Tage. Aber wenn wir die Perspektive sehen, würden unsere Augen geöffnet für das, was sich hinter den Kulissen auf uns wartet, dann würden wir uns als die glücklichsten und die bevorteiltesten schätzen, dass wir in dieser Zeit leben können. Wir dürfen für unseren Herrn stehen. Wir können ihn sehen, ohne je den Tod erfahren zu müssen. Was für ein Vorrecht. Warum sind Verheißungen Bündnisse? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass eine Verheißung immer auch ein Bündnis ist. Und ein Bündnis auch eine Verheißung. In diesem Bund, den Gott gemacht hat mit Adam und Eva, dass sie nicht essen sollen, sondern essen von den anderen Bäumen, sieht man, dass es ein Bund ist, der auch eine Verheißung ist. Bündnisse sind Verheißungen, weil sie an Bedingungen geknüpft sind. Jede Verheißung ist an Bedingungen geknüpft. Jeder Bund ist an Bedingungen geknüpft. Und ganz wichtig ist, Bedingungen setzen immer mehrere Parteien voraus. Gäbe es keine Bedingungen, dann könnte man theoretisch einen Bund mit sich selbst machen. Deshalb die Frage, kann man ein Bündnis mit sich selbst machen? Und ich habe hier den jungen Daniel ausgesucht, der sich vornahm, in seinem Herzen sich an des Königs Speise nicht zu verunreinigen. Nun, was war falsch an des Königs Speise? Wäre es nicht eine Ehre, an dem Tisch mit dem König zu sitzen? Doch. Aber das, was Gott seinem Volk als Speise gegeben hatte, war anders als das, was die Könige des Heiden aßen. Vor allen Dingen die Zubereitung des Fleisches. Die Tiere mussten bei dem Volk Gottes geschächtet werden. Das Blut musste raus, weil es versinnbildete das Leben und sollte nicht zusammen mit dem Fleisch eingenommen werden, weil das Leben gehört uns nicht. Das waren nicht nur klare Lehren, die Gott ins Essen gelegt hatte. Es war, wenn man es brach, eine Verunreinigung. Deshalb hat der Daniel und seine Freunde sich vorgenommen in ihren Herzen, sich nicht zu verunreinigen an dem Fleisch des Königs. Weil an den anderen Dingen, am Gemüse und so weiter, wo keine Vorgaben gab, wie man geschlachtet, wie man es zubereitet, da konnten sie von der Speise des Königs essen. So, sie haben sozusagen vom Hauptmenü nur die Beilagen genommen. Früher, als es der Vegetarismus noch nicht so bekannt war und ich essen ging und kein Fleisch, dann aß ich die Beilagen. Und so waren diese Jünglinge willig, nur die Beilage zu essen, damit sie sich nicht verunreinigen. Aber haben sie diesen Bund mit sich selbst gemacht? Nein, man kann keinen Bund mit sich selbst machen. Sie haben ihn mit Gott gemacht. Und Daniel war jung, er war 17, 18 Jahre alt, genauso wie ich, als ich in das Militär oder zum Bund gerufen wurde in Rumänien. Und ich nahm mir vor, in meinem Herzen, als ich dort die ersten Tage erlebte, dass ich am Sabbat mich nicht beteiligen will an den Aktivitäten, die dort stattfinden, sondern mich sozusagen reinhalten. Natürlich auch von den Speisen. Ich war bevorzugt, dass meine Schwiegermutter damals, ich war schon verheiratet, auch wenn ich so jung war, in der Nähe wohnte. So wurde ich sehr gut mit Nahrungsmitteln jeden Tag versorgt. Ich musste mich also nicht verunreinigen mit den Nahrungsmitteln, die man so in der Kaserne bekommt. Ich habe dort nur den Tee getrunken, wobei man manchmal nicht wusste, ob nicht auch Sachen im Tee drin sind. Aber ich war mit Nahrungsmitteln von außerhalb gut versorgt. Aber was war mit dem Sabbat? Und ich habe mir vorgenommen, und ich bin so Gott so dankbar, dass er dieses Vornehmen genauso gesegnet hat wie das Vornehmen bei Daniel und seinen Freunden. Wie Daniel und seine Freunde Gunst fanden, so habe auch ich Gunst gefunden vor meinen Vorgesetzten, sodass ich die Zeit, die ich im Militär war, sabbatfrei hatte. Was für ein Vorrecht. Als alle anderen raus mussten, konnte ich ruhen und meinen Sabbat feiern. Das waren die kürzesten Sabbate, die ich je hatte in meinem Leben, weil ich hätte mir gewünscht, sie sollten länger sein, wo ich nicht unter dem Befehlhaber oder den Befehlen meines Vorgesetzten war, sondern unter der Freiheit meines Gottes. So, niemand kann ein Bündnis mit sich selbst machen, auch Gott nicht. Das ist wichtig, weil das Gesetz, das Gott in dieses Universum gesetzt hat, welches die Essenz seines Wesens ist, erlaubt es nicht. Gott ist derjenige, der nichts tut für sich selbst. Und da Gott nichts für sich selbst tut, hat er das ganze Universum unter dasselbe Gesetz gestellt, dass nichts von dem, was er geschaffen hat, etwas für sich selbst tun kann. Gott hingegen tut alles aus sich heraus, er ist die Quelle aller Dinge und jeglicher Kraft. Das hat sein Universum nicht. Deshalb muss das Universum, weil es nichts von sich aus existieren oder funktionieren kann. Das heißt, kein Element des ganzen Universums kann aus sich selbst funktionieren. Es muss aber etwas tun und das nicht für sich selbst. Ist die ganze Schöpfung automatisch in ein Bundesverhältnis mit Gott? So, aufgrund des Grundgesetzes, welches Gott gemacht hat, ist er in einem Bundesverhältnis mit seiner Schöpfung, da nichts, was er geschaffen hat, ohne ihn weder existieren noch funktionieren kann. Es geht nichts ohne Gott. Alle Dinge gehen von ihm aus, und durch ihn und zu ihm, sagt die Schrift. Deshalb ist Gott der Garant, die Garantie für alle seine Geschöpfe. Würde er aufhören, sie zu erhalten, gäbe es sie in einem Augenblick nicht mehr. So, das ist wichtig. Gott hat sich in ein Bundesverhältnis mit seiner ganzen Schöpfung gestellt, weil die ganze Schöpfung von ihm abhängig ist. Er hat aber auch Geschöpfe gemacht, die seinem Ebenbilde gleich sind. Das sind Engel und Menschen. Die hat er gemacht und ausgestattet mit einem Geist, der Verstand und Moral hat. Und Gott hat ein Bundesverhältnis mit diesen Geschöpfen gemacht. Und dieses Bundesverhältnis setzt diese Geschöpfe in das große Vorrecht, selbst Verantwortung zu tragen. weil jedes Element in der Schöpfung dient einem Zweck, für den Gott es gemacht hat. Aber die Wesen mit Verstand und mit Moral, denen gibt Gott Verantwortung, weil er hat sie in sein Ebenbilde gemacht. Da er sich verantwortlich macht, gegenüber seiner Schöpfung sie zu erhalten und zu pflegen und für ihr ganzes Wohl zu sorgen. Er ist derjenige, der den Vögeln die Nahrung zubereitet. Ja, sie fallen ihnen nicht in Schnabel, sie müssen selbst gehen und sie suchen. Aber er ist es, der seine Hand auftut und alles, sagt der Psalmist, mit Wohlgefallen füllt. So, das ist Gott. Alles erfüllt er mit Wohlgefallen. Und jetzt hat er uns als Menschen so gemacht, dass wir auch Verantwortung tragen, dass wir auch für die anderen da sind, aber mit Verstand, mit Moral. Das heißt, er gibt uns das Werk in seine Hand. Das ist wichtig zu verstehen, weil heutzutage sieht man, dass die Veränderung im Menschen ihn zur Verantwortungslosigkeit führt. So, als Adam sündigte, verlor er sein Verantwortungsbewusstsein, weil er sagte, ich bin nicht verantwortlich, dass ich hier bin und das getan habe, sondern es ist die Eva. Und die Eva sagt, ich bin nicht verantwortlich für was ich getan habe, weil es ist die Schlange. Und letztendlich kommt die Schlange und sagt, Gott, du bist verantwortlich, weil du mir die Verantwortung gegeben hast. Lasst uns in die Welt schauen heute, nach 6000 Jahren Geschichte der Menschheit, sehen wir wie noch nie dasselbe Muster. Menschen tragen keine Verantwortung für was sie tun. Der Staat sagt, es ist dieses kleine Ding mit den Spitzen. Die Experten sagen, das ist eine Bedrohung. Deshalb müssen sie jetzt Verantwortung geben den Geschäften, dass sie gucken und ihre Kunden kontrollieren. Das ist ein Verbrechen, ein Brechen der Gesetzmäßigkeit. Weil immer nur der Gesetzgeber kann dafür sorgen, dass ein Gesetz eingehalten wird, nicht dem das Gesetz gegeben wird. Wäre ja schlimm, wenn der Adam hätte sich selbst kontrollieren sollen oder bestrafen sollen für das, was er getan hat. Nein, das muss immer der Gesetzgeber tun. Aber jetzt der Gesetzgeber übergibt die Verantwortung dem Chef. Aber ich möchte jetzt nicht die Geschäfte nehmen, nehmen wir nur die Kirche, nehmen wir unsere Gemeinde. Der Gesetzgeber sagt der Kirchenleitung, ihr müsst die und die Vorschriften einhalten. Die Kirchenleitung gibt das Ganze weiter an die Pastoren. Die Pastoren decken sich mit der Kirchenleitung und sagen, das ist nicht meine Meinung, das ist der Kirchenmeinung und ich vertrete ja nicht meine, ich vertrete der Kirche. Also, damit ich meinen Job behalte, muss ich das tun, was ich vielleicht nicht will, weil ich keine Verantwortung tragen kann. Ich lege die Verantwortung in die Schuhe des Kirchenleitung. Der Pastor gibt aber das Ganze ab an seinen Gemeindeleiter. Der Gemeindeleiter gibt das Ganze ab an seinen Diakon. Und vielleicht gibt es ja noch tiefere Treppen. Aber jeder in dieser Reihe trägt keine Verantwortung für sich selbst. Das heißt, jeder schiebt sie auf jemand anderen. Keiner steht da und sagt, ich tue das, weil ich weiß, das ist Gottes Willen. Das ist die Verderbtheit des Menschen. Der Mensch ist so verdorben. Er ist geschaffen worden, um gerade zu stehen, um zu verantworten, was er tut und nicht. Aber durch den Betrug in unserem Herzen kann er das nicht. Und die gläubigen Menschen sollten ja gerade die sein, die diesen Betrug aufdecken und wieder Verantwortung übernehmen für was sie tun und nicht tun. Das ist Wiederherstellung. Als Adam fiel, verlor er den Sinn der Verantwortung. Alles wird jetzt auf andere geschoben und auf Umstände. Er sieht nicht, dass das Problem allein in ihm steckt. Deshalb möchte ich das noch einmal klar machen. Wir müssen den Unterschied zwischen den zwei verschiedenen Elementen, die wir kennen auf dieser Erde, machen, der Physis und dem Geist. In dem Körper gibt es keine eigene Steuerung. Er wird immer von außen gesteuert, weil er nur reagieren kann. Ein Geist wird immer nur von innen gesteuert. Er kann agieren und reagieren und er kann auch nicht reagieren. So, die Funktion des Geistes ist entscheidend, dass wir sie verstehen. Er hat genauso wie jedes andere Element einen Eingang und einen Ausgang. Allein, dass der Geist durch sein Bedürfnis bestimmt ist und er muss sein Bedürfnis von außen stillen, aber er muss es von innen heraus tun. Deshalb hat ihn Gott mit Glauben und Vertrauen ausgestattet, um zu prüfen, was er sich da von außen für sein Bedürfnis holt. Deshalb haben wir Glauben und Vertrauen und der Glaube übernimmt die Information und da Information nicht von alleine entstehen kann, sie muss aus einer Quelle kommen, vertraue ich der Person, von der die Information kommt. Und da es ja nur zwei Arten von Informationen gibt, die Wahrheit oder die Lüge, wenn ich die Lüge aufnehme, vertraue ich dem Menschen und Satan. Und wenn ich die Wahrheit aufnehme, vertraue ich Gott. Weil es gibt nur diese zwei Quellen und diese zwei Informationen. Nun gibt es aber auch eine Information, an die ich nicht glauben muss. Dass das hier ein Buch ist, ist nicht des Glaubens notwendig. Dass das hier ein Computer oder ein Tablet ist, ist auch nicht des Glaubens notwendig. Weil es sind Tatsachen. So, in diesem unserem Bereich, in dem wir uns heute befinden, haben wir ein großes Problem. Weil wir müssen etwas glauben, was angeblich physisch ist, was aber niemand beweisen kann. Ich sprach heute eine über Textbotschaft mit einem sehr mir lieben nahestehenden Menschen. Und sie schrieb mir, dass es mehr Beweise gibt für die Existenz dieses kleinen Nanopartikels, das heute in aller Munde ist, als für Gott selbst. Nun, das ist das, was ein Mensch so glaubt. Aber wie viele Beweise hat er denn für das, was er aufnimmt, außer dass er vertraut auf das, was andere ihm sagen? Der Kampf war schon immer ein Glaubenskampf. Deshalb will ich ja nicht Glauben dort üben, wo ich nicht glauben muss. Nämlich, ob das ein Tablet ist oder nicht, hat nicht mit Glauben zu tun. Das ist eine Tatsache. Und physische Dinge sind Tatsachen. Glauben braucht man nur für geistige Dinge. Man braucht für physische Dinge keinen Glauben. Aber der Geist lebt nicht von physischen Elementen. Er lebt nicht davon, dass er sagt, das ist ein Tablet. Er lebt davon, dass er ein Wort aufnimmt, eine Information aufnimmt, die ihm Hoffnung gibt, die sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Sicherheit stillt. Und das ist nur in einer geistigen Information zu finden. So, Glauben brauche ich nur für geistige Dinge, nicht für physische. Deshalb ist das jetzt so eine verkehrte Welt. Man hat für die Wissenschaft, für die Medizin den Glauben erfunden. Da gibt es keinen Glauben. Da gibt es entweder die Tatsache klar, und wenn in der Wissenschaft Glauben da ist, dann ist sie keine Wissenschaft mehr. Weil dann orientiert sich nicht nach Tatsachen, sondern nach Ideen. Und Ideen sind geistiger Natur, haben nicht mit Tatsachen zu tun. Dasselbe sprach ich mit meinem auch nahen Verwandten, er ist auch Arzt, und auch er steckt in dieser Situation, dass er eher einer Philosophie wie die Evolution glaubt, wie der Realität. Ich habe gesagt, schau, auf physischer Ebene kannst du nichts tun aus Glauben, weil da braucht man keinen Glauben. Deshalb derjenige, der sich hütet vor einem äußeren Element mit der Spitze, der muss ja blind vertrauen, dem, dem die Spitze hergestellt hat. Und er muss glauben, sie hilft ihm, weil er hat ja keine Beweise. Und das ganz Schlimme ist, dass man heute denkt, wenn die Spitze eine Nebenwirkung hat und er hat sich schon spritzen lassen und hat reagiert darauf mit Schüttelfrost und so weiter. Er meint, das ist aber gut. Nun, meine Lieben, in unserem Verstand hat sich was massiv verändert. Wir denken, was, wenn wir einen Schlag bekommen und Schmerzen empfinden, ist das gut. Der Schmerz sagt doch nur, dass der Schlag nicht richtig war. Die Nebenwirkung oder die Wirkung nach einer Impfung zeigt nur, dass sie nicht für den Körper gedacht ist. Aber wir haben alles verdreht. Weil wir haben aus der Wissenschaft einen Glauben gemacht. Wir sehen nicht mehr die Tatsachen. Was dieses Tablet zerbricht, ist falsch für das Tablet. Was mir Fieber macht, was mir Schüttelfrost macht, ist falsch für meinen Körper. Kann doch nicht das Richtige sein. So verdreht sind wir in unserem Geist, in unserem Verständnis. Weil wir blind vertrauen auf etwas, was wir nicht geprüft haben, nicht mal nachprüfen können. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Auf physischer Ebene gibt es keinen Glauben, da gibt es nur Tatsachen. Und wer heute kommt in der Medizin und will den Glauben einführen, der muss betrügen. Medizin und Glaube, Wissenschaft und Glaube gehören nicht zusammen, weil Wissenschaft orientiert sich nach Fakten. In dem Moment, wo sie auf Glauben kommt, ist sie schon keine Wissenschaft mehr. Und alles, was der Mensch glaubt in seinem Geist, muss er tun, weil er hat ja einen Ausgang. Er muss das umsetzen. Und glaube ich, dass mir Gefahr von außen kommt, dann muss ich mich kaputt spritzen, damit ich mich erhalte. Und wenn ich dann mich schüttelt und fröstelt oder meine Gerinnung geht kaputt, dann ist das aber gut, weil es zeigt, dass die Spitze eine gute Wirkung hat. Was will man da noch sagen? Jeder muss das tun, was er glaubt. Und glaubst du Dinge, die physischer Natur sind, und setzt sie auf Geistesebene, dann ist das ein Betrug, wie es keinen größeren gibt. So, das eine am Eingang ist Ursache, das andere ist Wirkung. Jetzt, die einzige Möglichkeit eines Fehlers oder Sündigens ist, wenn man sich selbst betrügt. Da der Geist immer alles aus innen, von innen heraus macht, ist es klar, dass ein Betrug von außen nicht möglich ist. Aber Adam sagt, die Eva hat mich betrogen. Die Eva sagt, die Schlange hat mich. Ja, anklopfen darf der Betrug. Aber würde der Geist sich innerlich nicht selbst betrügen, könnte er auf den Betrug nicht reinfallen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist immer der eigene Betrug, der zur Not führt. Deshalb hat Jesus das so deutlich gemacht, dass die Not des Menschen in ihm liegt, nicht außerhalb von ihm. Aber heutzutage liegt das Problem außerhalb. Wir wollen uns von etwas Äußerlichem schützen. Das ist nicht das Problem der Menschheit. Das Problem der Menschheit ist, dass sie innerlich verdorben ist. Hier steht in Markus 7, sagt Jesus, ab Vers 20, und er sprach, was aus dem Menschen geht, das macht den Menschen gemein oder unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen unrein. So lasst uns das ein für alle Mal klären. das Problem des Menschen ist im Geist selbst, weil der Geist nur von innen handeln kann. Deshalb ist klar auch für Jesus, sagt, alles, was von nach außen kommt, kommt von innen. Ja, ich muss die Information von außen in mich hineinholen, aber die Aktion ist von innen nach außen. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann wissen wir, es gibt nur ein Problem, das der Mensch hat. Und das liegt in ihm selbst. Gott hat, wie wir gesehen haben, Adam und Eva keine Alternative gegeben zu ihm selbst. Deshalb ist jeder Geist mit Verstand und Moral nur an Gott gebunden. Nun, Gott hat den Menschen in ein Bundesverhältnis zu ihm getan. Er hat ihm gemacht, dass er der erste Schalter ist. Das, was die ganze Erde und Himmel verbindet, war der Mensch. Alles, was auf dieser Erde war, wurde ihm untergestellt. Macht sich Gott dadurch abhängig vom Menschen? Er persönlich nicht. Aber für die Schöpfung, die er selbst gemacht hat, gibt er die Verantwortung der Menschen. Deshalb haben wir heute diese Zerstörung, weil Gott den Menschen verantwortlich gemacht hat. Und wir hätten keine Zerstörung, hätte der Mensch seine Verantwortung wahrgenommen. Gott hat mit dem Menschen einen Bund gemacht. Er macht das mit jedem Geschöpf, aber mit dem Menschen in besonderer Weise, weil er hat ihn mit Verstand und Moral ausgestattet. Deshalb hat er ihn zum Dienen als König und Verwalter auf dieser Erde getan. Er sollte die Vermehrung, die Bebauung, die Namensgebung der Tiere und so weiter. Und er hat ein Bundeszeichen, den Sabbat. Der Mensch bricht das Bundesverhältnis mit Gott und verändert sich in seinem Innern. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr erfüllen, das Werk, zu dem er geschaffen wurde. Er kann es nicht mehr ausführen. Jetzt wird die Erde ein Chaos. Und wir sehen es. Nicht, weil die Erde sich verändert hat, sondern weil der Mensch sich verändert hat und von Gott getrennt. Aber Gott sei Dank hat er einen Weg zurückgefunden. Und er zeigt ihnen in allen Bündnissen, die er anschließend schließt. Mit Noah und seinen Nachkommen macht den Bündnis, und wir werden auch die im Einzelnen anschauen, um zu lernen daraus, wie Gott seinen einen Bund, den er jetzt erfüllen wird, in unseren Tagen auch erfüllen wird. So, für Noah ist es der Regenbogen. Für Abraham ist es der Segen für alle Völker. Sie sollten sich ausbreiten auf die ganze Erde. Und das Zeichen des Bundes war die Beschneidung. Und der neue Bund mit dem Volk Israel, wir wissen auch von dem alten, wir werden auch das betrachten im Weg, ist wieder dienen als König und Verwalter, so wie am Anfang. Das Zentrum ist jetzt, dass das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben ist. Es gibt nicht mehr diesen Bund mit dem Essen vom Baum der Guten und Bösen und Erkenntnis, weil das ist abgeschlossen. Der Mensch kann sich von Gott nicht mehr trennen. Und das Zeichen ist, dass der Sabbat und die Liebe Gottes, die aus dem Menschen herauskommt. Was für ein Vorrecht haben wir, die Verheißungen und den Bund Gottes mit den Menschen zu sehen. Es gibt den Weg zurück und er ist gespickt von den Verheißungen und Bündnissen Gottes. Und wir wollen als die Letzten, die Generation, bevor er kommt, mit ihm einziehen und den Bund erfüllen mit unseren Augen und mit unserem Leben. Was für ein Vorrecht wir haben. Amen.